ARD. Kaum Fortschritt beim Kampf gegen den Hunger in der Welt. Wir schauen mal, wo hakt's da eigentlich?
Die Nobelpreiswoche geht zu Ende. Warum ist das eigentlich immer so eine große Nummer?
Und pünktlich zum Frühstück: Zuckersirup statt Honig. Was wirklich drin ist in den Gläsern.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Freitag, der 11. Oktober. Wir sind Nina Häuser und Moritz Zacho. Einen schönen guten Morgen aus Köln und Hannover.
Ja, kaum ein Thema, das taucht so konsequent jedes Jahr in den Nachrichten auf wie dieses. Der Hunger auf der Welt. Ich weiß noch genau, dass mich schon in meiner Kindheit in den 80ern immer diese Bilder von Kindern aus afrikanischen Ländern total schockiert haben, die da so apathisch rumsaßen mit aufgeblähten Hungerbäuchen und die sich nicht mal gegen die Fliegen gewehrt haben, die in ihrem Gesicht gelandet sind. Diese Bilder, die haben sich mir echt eingebrannt. Und jetzt ist die Frage, was ist seitdem passiert? Kurz gesagt, auch heute noch ist der Hunger in der Welt ein riesengroßes Problem.
Ja, wäre ein wirklich großes. Der Welthungerindex, der gestern vorgestellt wurde, der zeigt, es gibt 733 Millionen Menschen, die weltweit unter Hunger leiden. Das muss man sich mal vorstellen, 733 Millionen Menschen. Und für alle, die das jetzt ein bisschen eingeordnet haben wollen, wir sind ja 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Das bedeutet, knapp jeder zehnte Mensch leidet unter Hunger. Eine wirklich schreckliche Zahl.
Ja, und das Schlimme daran ist, dass es da seit 2016 kaum Fortschritte gibt im Kampf gegen den Hunger. Das sagt die Welthungerhilfe, die diesen Bericht jedes Jahr erstellt. Bei 20 der untersuchten Länder spricht die Organisation sogar von einem Stillstand im Kampf gegen den Hunger. Und das war mal anders. In den Jahren vor 2016, da gab es viel mehr Fortschritte bei der Bekämpfung von Hunger.
Es gibt natürlich unterschiedliche Gründe dafür oder noch besser ganz viele Gründe. Das ist nämlich auch das entscheidende Stichwort: multiple Krisen auf der Welt. Also die Auswirkungen vom Klimawandel auf die Natur, aber auch die Folgen von Kriegen, die dann dazu führen, dass es Probleme mit der Lebensmittelproduktion gibt. Auch gerade der Krieg in der Ukraine. Oder auch, dass Gelder für Hilfsprogramme anders verteilt oder für andere Dinge genutzt werden müssen. All das sind dann Gründe dafür, dass der Hunger in der Welt nicht so bekämpft werden kann, wie es eigentlich dringend notwendig wäre.
Ein Land, in dem die Situation sehr ernst ist, ist Somalia. Und da spielen gleich mehrere dieser Gründe rein. Das Land an der Ostküste von Afrika kämpft immer wieder mit extremer Dürre, dadurch natürlich auch mit dem Wassermangel. Und zu all dem kommt auch noch ein seit Jahren anhaltender Bürgerkrieg. Eine echt dramatische Situation für die Menschen in Somalia, die sehr unter den Umständen leiden. Und eine von ihnen ist Aisha Abdullahi. Sie ist mit ihren Kindern aus einer Region geflohen, wo es durch den Bürgerkrieg sehr gefährlich war, und sie lebt jetzt in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia.
Wir verbringen Tage und Nächte ohne etwas zu essen. Meine Kinder und ich bekommen nicht genug Nahrung. Wir schlafen oft hungrig ein.
Ganz schlimm, wirklich. Ja, dann hört man das und man hört das ja auch immer wieder, ne? Und dann fragt man sich, wie ändert man denn das eigentlich? Wenn man sich das ganz große Problem anschaut, dann wird man darauf erstmal keine Antwort finden, die einen irgendwie befriedigt oder weiterbringt. Aber man muss sagen, im Kleinen, da gibt es doch eine ganze Menge Projekte, die in die Zukunft schauen und vor allem auch viele Menschen, die versuchen, da irgendwie voranzukommen. Und einer von diesen Menschen ist Abdirahman Sabrie. Das ist ein Gemüsebauer in Somalia. Er hat mit dem Geld seiner ganzen Familie angefangen, Gewächshäuser zu bauen. Das sind jetzt mittlerweile schon 200 dieser Gewächshäuser und darin baut er vor allem Tomaten an.
Wir haben das Gewächshausprojekt gestartet, weil es dringend gebraucht wird, um die Menschen hier mit Gemüse zu versorgen. In den Gewächshäusern können wir viel mehr ernten als auf den Feldern.
Ja, und der klare Vorteil von so einem Gewächshaus ist natürlich, man braucht durch die Verdunstung viel weniger Wasser. Und sowas ist da in Somalia super wichtig. Dort hat es nämlich zum Beispiel, jetzt ganz aktuell, das letzte Mal vor einem Monat geregnet. Kann man sich bei uns hier fast gar nicht vorstellen. Nee. Klar ist natürlich, dass Abdirahman damit nicht den Hunger in Somalia beenden wird, aber sein Projekt ist ein kleiner Teil der Lösung.
Wenn es jetzt darum geht, das große Ganze zu verändern und zu verbessern, dann, das sagen Experten, muss vor allem der Klimaschutz und auch die Anpassung an den Klimawandel in den Blick genommen werden. Und um das zu machen, wurde zum Beispiel auch ein globaler Klimafonds eingerichtet, mit dem die Klimaanpassung in Entwicklungsländern finanziert werden soll. Auch Deutschland gibt da Geld rein. Das ist dann das eine. Und im Hinblick auf die Finanzierung von konkreten Projekten gegen den Hunger, da helfen natürlich auch Spenden von uns, also von jedem Einzelnen von uns. Aber der Großteil des Geldes, der kommt tatsächlich dann von den Staaten, auch von Deutschland. Aber, das müssen wir auch sagen, zum Beispiel im nächsten Bundeshaushalt ist da deutlich weniger Geld vorgesehen.
Unsere Kurznachrichten.
Wegen Hurricane Milton sind in Florida mindestens 10 Menschen gestorben. Außerdem wurden viele Häuser beschädigt oder sogar zerstört. Trotzdem, es ist nicht so schlimm gekommen wie befürchtet, hieß es vom zuständigen Gouverneur und der US-Katastrophenschutzbehörde. Alle Warnungen im Zusammenhang mit Milton wurden inzwischen aufgehoben.
Die Bundesländer wollen, dass Schülerinnen und Schüler besser auf den Umgang mit künstlicher Intelligenz vorbereitet werden. Die zuständigen Landesbildungsminister haben dafür Empfehlungen für die Schulen beschlossen. Die Welt werde zunehmend von KI gesteuert werden und darauf müssten Kinder vorbereitet werden, heißt es da. Der Umgang mit künstlicher Intelligenz soll künftig auch in der Lehrerausbildung eine Rolle spielen.
Israel hat gestern in Beirut das Hauptquartier einer UN-Friedensmission beschossen. Dabei sind nach Angaben der Vereinten Nationen 2 Soldaten verletzt worden. Israel hat die Hisbollah beschuldigt, sich in der Nähe von UN-Stützpunkten zu verstecken. Es gibt viel Kritik an dem Vorfall, unter anderem von Italien, das viele Soldaten der UN-Mission stellt. Das Ganze sei kein Unfall oder Versehen gewesen, hat der italienische Verteidigungsminister gesagt. Er fordert jetzt eine Erklärung von Israel.
So. Und jetzt mal ganz ehrlich und ungefiltert aus dem Nähkästchen geplaudert. Es gibt eine Woche im Jahr, da kommen wir Journalisten gerne mal ins Schwitzen. Und zwar dann, wenn wir in der Woche mit den Nobelpreisverkündungen Nachrichten schreiben müssen. Von Montag bis Mittwoch muss man erklären, was die Preisträger für Medizin, Physik und Chemie rausgefunden haben. Da braucht man gerne mal eine ganze Weile, um überhaupt zu kapieren, worum es da eigentlich geht.
Kann ich genauso unterschreiben, Nina. Geht mir auch jedes Mal so. Die Nobelpreisträger für Literatur sind dann ja auch selten die Autoren von den Romanen oder Krimis, die man entspannt in der Freizeit liest. Mhm. Und beim Friedensnobelpreisträger, der heute verkündet wird, ne, da kann vom US-Präsidenten bis zur ganz kleinen Organisation auch alles Mögliche dabei sein. Das mit den Nobelpreisen, das ist ja immer so die ganz große Show der Wissenschaft. Ja. Da stehen dann plötzlich Leute im Scheinwerferlicht, die ja sonst keiner kennt, obwohl sie tagtäglich Riesiges leisten. Und ich finde es ja auch echt immer berührend, wenn solche Top-Wissenschaftler dann auf einmal so ganz perplex am Telefon sind und sich auch freuen wie kleine Kinder.
Total, lieb ich auch sehr. Und wenn das mit dem Erklären bei uns gut funktioniert, dann versteht man oft auch, warum diese Menschen so bahnbrechend wichtig sind. Und deshalb wollen wir jetzt auch mal gucken, warum sind die Nobelpreise eigentlich so eine unglaublich große Nummer?
Dafür reisen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit. Die Preise, das wissen wir, gehen zurück auf Alfred Nobel. Der hat sehr viele Patente entwickelt, aber vor allem mit Dynamit, dem ersten einigermaßen sicheren Sprengstoff. Damit ist er wahnsinnig reich geworden. Und dann hat er ein Testament geschrieben, das wir jetzt jedes Jahr zu spüren bekommen. Fast sein ganzes Geld ging in einen Fonds und die Zinsen daraus werden eben als Preisgeld für die Nobelpreise benutzt. Und weil alleine schon diese Zinsen echt viel Geld sind, selbst wenn man die durch 5 teilt, da war der Preis von Anfang an eine große Nummer. Heute sind das dann knapp 1 Million Euro pro Kategorie.
Als Alfred Nobel 1896 starb, wurde die Idee mit dem Preis dann schnell öffentlich. 1901 wurden die Nobelpreise zum ersten Mal vergeben. Und da waren mit Konrad Röntgen, der das Röntgen erfunden hat, und Henri Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, sogar direkt Leute bei, die man heute vielleicht manchmal noch hört. Also zumindest bei Straßennamen.
Na stimmt. Die offizielle Nobelwoche, die ist dann übrigens erst im Dezember. Da sollen die Preisträger in Stockholm dann nach Möglichkeit auch direkt mal eine Vorlesung halten. Der 10. Dezember, das ist der Todestag von Alfred Nobel, da werden die Preise dann offiziell übergeben. Und jetzt Ehre, wem Ehre gebührt.
Yeah.
Wir versuchen für euch mal einen Schnelldurchlauf durch die Preisträger in diesem Jahr. Los geht's.
Jawohl, den Medizinnobelpreis bekommen Victor Ambrose und Gary Rufkin aus den USA. Die beiden haben an Teilchen in unseren Genen geforscht, die festlegen, was für eine Aufgabe eine Zelle im Körper übernimmt.
Geoffrey Hinton aus Kanada und John Hopfield aus den USA bekommen den Physik-Nobelpreis. Sie haben Grundlagen für künstliche Intelligenz gelegt.
Den Chemie-Nobelpreis bekommen der US-Amerikaner David Baker und Demis Hesabis und John Jumper aus Großbritannien. Sie haben an Eiweißteilchen geforscht, übrigens mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
Ja, und dann wissen wir seit gestern, dass Han Kang aus Südkorea den Preis für Literatur bekommt. Sie schreibt intensive Prosa über Verletzungen aus der Vergangenheit und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens. Das sagt das zuständige Komitee.
Dann wird heute noch bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis in diesem Jahr bekommt. Und da könnte es sein, so wird zumindest spekuliert, dass das Nobelpreiskomitee vielleicht versuchen wird, vor allem für die Situation im Nahen Osten ein Signal zu setzen. Als mögliche Anwärter wurden im Vorfeld mehrere Organisationen gehandelt, die im Nahen Osten engagiert sind. Unter anderem eine palästinensische und eine israelische Menschenrechtsorganisation.
Überreicht wird der Friedensnobelpreis dann im Dezember, aber nicht in Stockholm wie die anderen Nobelpreise, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Das hatte Alfred Nobel mal so festgelegt. Alle Preise vergeben Fachleute in Stockholm. Nur für den Friedenspreis bildet das norwegische Parlament ein Komitee und das entscheidet dann auch. Wenn ihr gerade beim Frühstück sitzt und euer Honigglas in die Hand nehmt, dann überlegt doch nochmal ganz genau, was habt ihr dafür bezahlt? Vielleicht so irgendwas um die 2 bis 4 Euro oder doch eher 7 bis 9 Euro? Ich bin ja ehrlich, ich denke mir im Supermarkt auch immer, warum soll ich denn 9 Euro für Honig bezahlen? Aber nach unserer Recherche hier hat sich meine Meinung geändert.
Ja, was Moritz meint ist, falls ihr zu denen gehört, die das deutlich günstigere Glas mit nach Hause genommen haben, dann habt ihr sehr wahrscheinlich gar keinen Honig gekauft, für den Bienen hart gearbeitet haben, sondern ein Produkt, das zu großen Teilen aus viel billigerem Zuckersirup besteht. Der Deutsche Imkerverband hat sich nämlich mal einige Honiggläser aus dem Supermarkt besorgt, die dann aufwendig per Genanalyse getestet und festgestellt, in 25 von 30 Gläsern war Zuckersirup drin.
Ja, dabei geht es um Honig, der in die EU importiert wurde und auch die EU selbst hat den analysiert und dabei ist aufgefallen, dass gepanschte Honige vor allem aus China und der Türkei kommen. Ihr müsst euch jetzt aber keine Sorgen machen, der Zuckersirup-Honig, der ist jetzt nicht ungesünder, aber er ist halt künstlich hergestellt. Zuckersirup wird aus Reis, Weizen oder Zuckerrüben gemacht und das ist dann auf dem Weltmarkt total billig.
Das Preisniveau von Honig ist normalerweise deutlich höher als das Preisniveau von irgendeinem Zuckersirup. Wenn ich also Zuckersirup einkaufen kann und mit ein bisschen Zauberei in meiner Honigfabrik das so wie Honig aussehen lassen kann, dann kann ich damit natürlich meine Gewinnmarge dramatisch erhöhen.
Walter Hefeker aus Seeshaupt in Oberbayern war das. Er ist Berufsimker und er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit gefälschten Honigen. Die werden hier in Deutschland und sogar generell in Europa zum Problem für die Imker, denn die können ihren echten Honig einfach nicht so günstig herstellen, wie es diejenigen machen, die Zuckersirup ins Glas mischen.
Ja, einer, der sich deswegen auch richtig Sorgen macht, ist der Berufsimker Raphael Buck aus Vogt in Oberschwaben.
Man merkt, dass die Konkurrenz im Honigregal viel größer wird. Immer größer wird und es ist nicht so ganz ersichtlich, woher der Honig überhaupt kommen soll. Und auch die Preise, die da draufstehen, sind für mich nicht nachvollziehbar.
Ja, und deshalb sagt die EU auch, das darf so nicht weitergehen. Heimische Imker müssen geschützt werden und wir als Verbraucher sollen besser informiert werden, weil wir den echten Honig, außer beim Preis, gar nicht so einfach vom gepanschten im Regal unterscheiden können. Und damit sich das ändert, hat die EU die, Achtung, tolles Wort, Frühstücksrichtlinie beschlossen.
Das könnt ihr dann für euren nächsten Smalltalk verwenden, ne? Hast du schon von der Frühstücksrichtlinie der EU gehört? Die soll dann jedenfalls ab 2026 verpflichtend sein und die besagt, auf den Gläsern muss ganz genau draufstehen, aus welchem Land der Honig kommt. Und wenn er aus mehreren Ländern kommt, dann muss eben auch diese Info da draufstehen. Bisher sehen wir da nur drauf, ob er aus der EU kommt oder nicht, aber das sagt eben nicht so viel aus, ob er dann echt ist oder nicht. Um da jetzt schon sicher sein zu können, können wir uns als Verbraucher dann vor allem am Preis orientieren. Das sagt uns nochmal Berufsimker Walter Hefeker aus Oberbayern.
Wer natürlich zum billigsten Honig greift, hat ein erhöhtes Risiko, dass der Einkäufer, der diesen Honig zusammengestellt hat, am Weltmarkt auch sich an der untersten Schublade bewegt hat. Und die unterste Schublade am Weltmarkt hat halt einen stark erhöhten Anteil an verfälschtem Honig, also Honig, der nie eine Biene gesehen hat.
Ja, deutscher Honig hat übrigens ziemlich sicher eine Biene gesehen. Das sagen sowohl der Imkerverband als auch Verbraucherschützer. Wenn es euch also wichtig ist, das Naturprodukt zu haben, dann schaut am besten auf dem Etikett mal nach echter deutscher Honig oder deutscher Imkerhonig.
Genau. Und alle, die noch einen Schritt weitergehen wollen, die können in unsere Folgenbeschreibung schauen. Da findet ihr zwei Links zu Webseiten. Auf heimathonig.de und nearbees.de könnt ihr Imker in eurer Nähe finden. Finde ich eigentlich auch mal ganz spannend, ne? Den Imker von nebenan kennenzulernen.
Auf jeden Fall. So, Moritz, und heute Abend findet man dich auf der Couch schön mit Schipsi und Flipsi, wie Marlies das mal genannt hat, das Spiel Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina gucken.
Ja, ich versuche das auf jeden Fall, rechtzeitig vor dem Fernseher zu kommen. 20.45 Uhr ist Anstoß und gespielt wird in Senica, in einem Stadion, in dem Platz für nur 13.500 Menschen ist.
Muckelig.
Ich habe mir das durchgelesen. Das Stadion ist inzwischen so in die Jahre gekommen, dass darin in Deutschland wahrscheinlich noch nicht mal Profifußball gespielt werden dürfte.
Och, aber das ist doch so richtig was für Fußballnostalgiker, habe ich gehört, dass die Fans darin auch richtig gute Stimmung machen können, oder? Da freut sich jedenfalls unser Bundestrainer drauf.
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns jetzt erstmal aufs Wochenende. Habt zwei schöne Tage und Montag bin ich dann wieder mit der Erfinderin von Chipsy und Flipsy wieder am Start, mit Mali Schaum.
Und ich bin Nina und sage tschüss, bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.